Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ich bin mir nicht sicher, welche Zahl höher ist. Die Zahl der Spiele, die ab heute virtuell auf der Spiel digital präsentiert werden, oder die Zahl der Spiele, die Klaus Teuber in seinem Leben schon erfunden hat. Das ist auch egal, man muss nur eins dieser Spiele nennen, dann weiß jeder sofort, wer Klaus Teuber ist. Die Siedler von Catan. Ich habe aus Anlass dieser Messe mit ihm gesprochen und ihn einfach mal als erstes gefragt, wann er selbst dieses Spiel eigentlich zum letzten Mal gespielt hat.
Also die Urversion Siedler von Catan habe ich tatsächlich ungefähr so vor 4 Monaten gespielt. Und da waren nämlich Redakteurinnen und Journalisten da und die wollten so wenig mit mir mal spielen. Ansonsten spiele ich natürlich öfter Catan, aber dann halt in Variationen oder wir testen eben ein neues Szenario. Aber die Grundbasisversion eher selten.
Nun haben Sie auch für dieses Spiel den Spiel des Jahrespreis 95 bekommen, aber das war ja nicht das einzige Mal. Sie haben viele Spiele entwickelt, auch viele sehr, sehr erfolgreiche. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum Catan dieses allergrößte Erfolgsspiel geworden ist?
Ja, also es gibt da sehr, sehr viele Gründe dafür. Der wichtigste ist wohl, dass es mal ja, sehr interaktiv ist. Ne? Man ist ständig eingebunden, dadurch wird es irgendwie spannend jederzeit. Und es ist variabel, immer wieder neu, muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen und es ist nicht destruktiv. Also dass man zerstört den anderen Spieler nichts. Ne? Und ja, es hat eine gewisse Glückskomponente, aber die kann man ausgleichen mit dem sozialen Engagement im Spielen. Also wie man sich äußert, wie man sich einbringt. Ne? Also wenn ich sage, mein Gott, der Räuber ist schon wieder zu mir, ich krieg doch kaum Rohstoffe und so weiter. Ne? Das gehört auch dazu.
Auch nachdem ich Ihre Autobiografie damals gelesen habe, hatte ich das Gefühl, wir beide haben eins gemeinsam. Ich sage mal, es hat eigentlich gar nichts mit Spielen zu tun. Also bei mir weiß ich es, aber bei Ihnen habe ich den Eindruck, ist es auch so. Sie haben eigentlich Ihr ganzes Leben nur einen einzigen Traumberuf gehabt und auch schon sehr früh. Und den üben Sie eigentlich auch bis heute aus, oder? Kann man das so sagen?
Naja, nicht so früh. Also begonnen habe ich eigentlich erst so mit ja, Anfang bis Mitte 30 Spiele zu entwickeln. Aber so wie ich mein Buch geschrieben habe, war es halt irgendwie ein Weg, der dahin führte. Ne? Also es gab da auch schon in meiner Kindheit gewisse Erlebnisse, die mich darauf vorbereiteten. Also ja, also, aber man kann sagen, ab ja, Mitte meines Lebens, so ab der 30er Jahre, habe ich tatsächlich meinen Traum gelebt und gespielt.
Sie haben ja aber vorher auch schon als Kind, sagen wir mal, als Kind ist nichts Besonderes, aber ich hatte das Gefühl, bei Ihnen war das schon intensiver als bei manchen anderen, immer gerne gespielt. Haben Sie sich eigentlich irgendwann gedacht, nur das kann ich auch so ein Spiel machen oder haben Sie sich sogar gedacht, das kann ich besser?
Keins von beiden. Also ich hatte immer gedacht, okay, naja, Spiele werden in Verlagen gemacht. Da sitzen irgendwelche Leute zusammen und dann überlegen die sich was und dann kommt es raus. Weil damals standen die Autorennamen nicht auf den Boxen. Ne? Also man wusste gar nicht, dass es Spieleautoren gibt. Und es war tatsächlich so, dass ich schon gerne gespielt habe und dann ein tolles Buch gelesen habe. Und ja, ich habe das Gefühl, schade, dass es zu Ende ist. Und das hat so ein Motiv gehabt, dass ein Zauberer sich mit Rätsel bekämpften. Und dafür, das wäre doch toll, das im Spiel ja sozusagen erwachen zu lassen, dieses Buch wieder, ne? dieses Motiv. Und so kam es zu meinem ersten Spiel. Es war eigentlich ein Bedürfnis, Teile aus dieser Geschichte ja irgendwie ins Spiel zu retten und wieder erleben zu können.
Lassen Sie einmal unromantisch werden. Und Spiele sind ja was Romantisches, finde ich. Selbst wenn es um Wettbewerb geht und um Gewinn und auch wenn es welche sind, wo man jemanden rauswerfen kann. Zahlen sind nicht so romantisch, aber ich finde eine Zahl, die ich heute erst gelesen habe, die ist ganz aktuell sehr romantisch. Sehr, sehr interessant, romantisch gar nicht. 2013 machte die Spielebranche in Deutschland, das sind nur Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Kartenspiele, nichts Elektronisches. Ja. Die Spielebranche machte 2013 in Deutschland einen Umsatz von 400 Millionen und 2019 600 Millionen. Das ist in 5, 6 Jahren eine enorme Steigerung. Obwohl es doch digitale Spiele gibt, es gibt Streamingdienste, es gibt so unglaublich viel, was Menschen sonst noch in ihrer Freizeit machen können. Haben Sie eine Erklärung für diesen nicht nur anhaltenden, sondern zunehmenden Erfolg von klassischen Spielen?
Ja, es gibt ja immer eine Aktion, eine Reaktion. Und diese Liebe zum Spiel, zum Brettspiel, das ist die Reaktion eben auf, ja, sagen wir mal, diese hektische Zeit mit Handy und gucken und Termin da, Termin dort. Und sich dann mal hinzusetzen, also in einer gewissen Nostalgie sozusagen mit echten Spielfiguren zu hantieren, dieses haptische Erlebnis von Holz und Pappe, dieser Geruch alleine, also ich glaube, Das motiviert viele Menschen, wieder zu spielen. Und da ist ja auch das soziale Ebene. Man lernt beim Spielen die Menschen ja ganz anders kennen, als man es jetzt im normalen Gespräch tut. Also ich habe viele Beispiele schon erlebt, wo dann mal die Partner plötzlich ganz überrascht waren, wie ihr Mann reagiert. Also Spielen setzt Emotionen frei und das hat man jetzt beim Spielen am PC gegen den Gegner oder so, hat man das nicht.
Wo wir gerade bei den unromantischen Themen sind, weil ich Zahlen erwähnt habe, die meisten Menschen finden ihren erlernten Hauptberuf ein bisschen unromantisch. Sie sind eigentlich Zahntechniker. Ich glaube, Sie haben das bis 99 noch gemacht, also auch als Katan schon so durch die Decke gegangen ist. Und ich habe erst relativ spät erfahren, dass schlichtweg Ihr Vater ein Dentallabor hatte. Also war das schlicht so, dass der Papa gesagt hat, mach mit den Spielen, was du willst, aber lern erstmal was Ordentliches?
Nein. Allein ich wollte eigentlich Medizin studieren und Landarzt werden. Das war auch so ein bisschen eine romantische Verklärung. Also haben wir schon vorgestellt, ich bin in der Stadt aufgewachsen, aber jetzt irgendwo auf dem Land mit Hühnern und was weiß ich, vielleicht einer Kuh.
Haben Sie die Fernsehserie, Entschuldigung, damals die Fernsehserie Der Doktor und das liebe Vieh gesehen und wollten es deshalb werden?
Okay. Damals noch nicht. Da war ich jetzt 17, das ist ja schon lange her. Ja. Aber es war schon so, dass ich Medizin studieren wollte. Numerus Clausus hat leider nicht ganz gereicht. Hab's dann über Bundeswehr versucht, aber dann hat mein Vater gesagt, jetzt komm zu uns zurück. Und ich habe dann über Chemie, habe mein Vordiplom gemacht, versucht dann eben über Quereinsteiger, als Quereinsteiger reinzukommen. Dann kam meine Tochter, mein zweites Kind und dann bin ich eben letztlich dann doch, habe ich gedacht, kannst ja nicht ewig studieren auf Kosten deiner Eltern und bin dann doch eben ins Dentallabor. Ne? Was ich auch nicht bereut habe, weil es ein, zwei Jahre später begann sehr schlecht zu laufen und mein Vater krank wurde. Ja, da war ich gerade an der richtigen Stelle, am richtigen Ort.
War denn in Phasen, die jeder in unserem Leben hat, ich will das auch gar nicht vertiefen, aber Sie reden ja teilweise offen darüber, dass Sie auch solche Phasen in Ihrem Leben hatten, wo es wirklich Ihnen schlecht ging, wirtschaftlich, und in der Regel geht es einem dann natürlich auch darüber hinaus nicht so gut. War das Spielen, egal ob die Spiele anderer oder auch eigene, war das auch so eine Weltflucht?
Ja, das war's. Also es war in gewisser Weise mein Refugium, dass ich mich zurückziehen konnte und den Alltag vergessen, also diesen Stress mit Zahnärzten und auch mit Mitarbeitern, Betriebsrat wurde gegründet und so weiter. Und das war so meine eigene Welt. Da konnte mir keiner reinreden. Da konnte ich halten, walten, was ich wollte. Und wenn es nicht klappte und irgendwas nicht gut war, was ich machte, machte auch nichts, weil war ja dann keiner, der mich dafür irgendwie anklagte oder beschimpfte.
In Ihrer Firma arbeiten ja heute Ihre Söhne mit, Ihre Frau auch. Aber ich glaube, Ihre Frau ist mehr so für das Geschäftliche zuständig. Aber bei den Söhnen, also blieb denen nichts anderes übrig oder liegt das in Ihrer Familie in den Genen, dass man sich für Spiele interessiert?
Ja, in gewisser Weise vielleicht schon. Also es war so, die haben ja beide gesagt, also in dein Dentallabor wären wir nie gegangen. Das hätte uns nie interessiert. Aber dann 2002, als ich es alleine nicht mehr schaffte, mein ältester Sohn studierte, und wir sind spazieren gegangen und habe ich gesagt, ich schaffe das nicht mehr alleine. Also ich brauche jemanden, ich muss jemanden einstellen. Und dann meinte er, warum nicht ich? So das Gleiche dann passierte mir mit meinem zweiten Sohn.
Aber ist das auch so ein Generationenwechsel, dass die manchmal Ideen haben, wo sie sagen, oh, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen? Oder umgekehrt bei ihren Ideen manchmal sagen, Papa, du magst jetzt der große Spielepapst in Deutschland sein, aber das wirkt mir ein bisschen altmodisch. Lass uns das moderner machen. Kommt sowas vor?
Ja, natürlich. Also als mein jüngster Sohn an die Firma eintrat, da hat er von seinem Studium so viele Ideen mit reingebracht, dass wir irgendwann alle gestöhnt haben. Aber klar, wir haben es ernst genommen und haben das auch umgesetzt und es war auch gut so. Und Spiele entwickle ich ja mit meinem jüngsten Sohn zusammen und ja, das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe die Erfahrung, er hat frische Ideen und wir tauschen uns aus und es ist eigentlich noch nie passiert, dass wir uns da in die Haare geraten, weil wir hören einander zu, respektieren einander auch mal eine andere Meinung. Also das ist sehr wichtig in so einem Prozess.
So, zum Schluss die Frage, mit der, glaube ich, Interviews mit Ihnen auch häufig anfangen. Sie haben sie schon sehr oft beantwortet. Deshalb jetzt bitte in maximal 20 Sekunden eine umfassende Antwort auf die Frage, was ist ein gutes Spiel?
Ein gutes Spiel ist, sagen wir mal, ein Erlebnis. Man sitzt zusammen und plötzlich verstummen alle privaten Gespräche, weil eine Art Geist aus der Schachtel steigt und alle Köpfe bannt. Wenn das passiert, ist es ein gutes Spiel.
Das waren übrigens in Wirklichkeit nur 17 Sekunden. Klaus Teuber hat das tatsächlich geschafft, diese Frage, wie viele relativ präzise und anschaulich, so kurz zu beantworten. Sein Buch, seine Autobiografie, über die wir ja unter anderem auch gesprochen haben, heißt übrigens Mein Weg nach Catan. Und der Anlass für das Gespräch war die Spiel Digital, an der Sie, obwohl es nicht um digitale Spiele geht, übers Internet auch alle gerne noch teilnehmen können.